Hallo ihr Lieben, willkommen beim Schlagsahnentrauma. Hier gibt's Schlagsahne mit Biss. Heute ist Jörg Zimmermann bei uns zu Gast. Ob der Beruf des Pfarrers, Jörgs Werdegang, die Schauplätze seines Lebens, die Menschen, die Jörg begleitet haben und noch vieles mehr, all das lässt uns aufhorchen und zuhören, auch hier im Podcast. Freut euch auf Spannendes, manchmal vielleicht Unerwartetes und bestimmt auch Menschliches, von dem Jörg uns heute hier berichten wird. Herzlich willkommen, Jörg.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich bin sehr gern gekommen.
Das ist schön. Ja, wenn deine Frau Ute dich jetzt vorstellen könnte, was würde sie sagen?
Oh, ich nehme an, sie würde sagen, es ist jemand, der Jörg ist jemand, der sehr stark in seinem Beruf lebt und gelebt hat und sich jetzt allerdings allmählich und mit zunehmendem Tempo darauf einrichtet, demnächst in den Ruhestand zu kommen. Was nicht heißt, dass er dann nur noch alle Viere von sich strecken wird, aber dass er auch mal Zeit für andere Dinge hat, mehr für Privates, für die Enkelkinder, für Reisen mit mir, Ute. Ich versetze mich jetzt mal in sie hinein. Und der trotzdem auch daran denkt, ein paar Dinge auf Sparflamme weiterzumachen von dem, was ihm beruflich besonders am Herzen liegt. Und insofern aber wirklich eine neue Lebensphase anfängt, die er sich für jetzt auch herbeiwünscht und deren Beginn er auch so gewählt hat.
Das hört sich schon ganz nach intensivem Leben an, nach vielem, was da passiert ist. Da kommen wir jetzt hoffentlich auch gleich zu. Aber vielleicht noch vorab, weil wir ja hier im Ortsteil Röttgen in Bonn sind. Wie fühlt es sich an für dich, wieder mal hier zu sein, hier in dem alten Stadtteil von Bonn, in dem du lange gewirkt hast?
Ich komme gern nach Röttgen zurück. Ich war hier 22 Jahre Pfarrer von 1994 bis 2016. Bin dann ja mit Ute an die Nordsee gegangen, nach Sande bei Wilhelmshaven. Und das war eine Distanz, die es unter anderem mit sich brachte, dass wir wirklich nur sehr selten überhaupt ins Rheinland zurückgekommen sind und dann auch nach hier noch seltener. Das ist wieder ein wenig häufiger geworden in den letzten Jahren, weil wir seit dem Jahr 2021 jetzt in Neuss leben und von da ist die Distanz einfach kürzer und wir sind dann doch öfters mal wieder hier gewesen und insofern ist es jetzt etwas häufiger gewesen und dass wir hier waren und ich fühle mich nach wie vor und immer wieder neu wohl hier, weiß mich etlichen Leuten nach wie vor verbunden. Und komme in dem Sinne immer wieder gerne hierher, genau wie das auch etwa jetzt zu euch der Fall ist.
Ja, wir kennen uns ja auch schon sehr, genau, sehr lange, wenn ich das ganz kurz so erinnern darf. Kennengelernt haben wir uns bei der anstehenden Taufe der Zwillinge.
Ja.
Und da ist mir schon etwas ganz besonders in Erinnerung geblieben, was mich so beeindruckt hat. Das war, ohne jetzt groß vorgreifen zu wollen, aber dein Auftritt bei uns in dieser kleinen Wohnung mit als großer junger Mann, der Pfarrer, der mit Turnschuhen kam. Das war ja früher noch gar nicht so üblich. Ne? Und ich habe immer gedacht, wow, das war so wahnsinnig lebendig und das hat mich sehr gefreut und das hat sich dann ja auch in deiner Zeit hier so, aus meiner Sicht jedenfalls, sehr lebendig dargestellt.
Okay, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Also ich gebe ja zu, dass ich nicht immer so viel drüber nachdenke, was trage ich jetzt zu welchem Anlass. Und beim Torfgespräch, also da sehe ich da überhaupt kein Problem drin, Turnschuhe anzuziehen. Und mich freut es, wenn euch das irgendwie positiv mitgenommen hat. Ich hatte das völlig vergessen, wie das damals war.
Das ist völlig okay. Bei den vielen Taufen, die du hier gemacht hast, wundert mich das überhaupt nicht. Das war jetzt so meine Assoziation. Ja, Jörg, wer oder was hat dich denn auf deinem Weg heute hier nach Röttgen, was hat dich da begleitet?
Begleitet hat mich das Ereignis, von dem ich gerade herkomme. Wir haben in Neuss einen jungen Mann zum sogenannten Prädikanten ordiniert. Das ist sowas, man würde sagen, Laienprediger. Also jemand, der keine volle theologische Ausbildung gemacht hat, der aber trotzdem auch einiges an Zeit in eine Ausbildung nebenberuflicher Art investiert hat und der dann ordiniert wird, das heißt also das volle Recht zur Verkündigung und zur Sakramentsverwaltung übertragen bekommt in unserer Kirche. Der ist noch keine 30 Jahre alt und ich habe ihn total gern begleitet als Mentor. Und insofern war das heute der Abschluss eines Weges, den wir gemeinsam gegangen sind und der ihn jetzt in die Spur setzt, selber im Verkündigungsdienst der Kirche mitzuhelfen. Und ich habe gemerkt, mit welch großer Begeisterung er das angeht. Das finde ich sehr schön. Wir haben ja heute häufig den Eindruck, Kirche, das ist immer so ein bisschen auf Rückzug geschaltet, wird immer weniger und so eine gewisse depressive Stimmung legt sich da häufig auf viele Diskussionen. Und bei ihm und auch im ganzen Gottesdienst hatte ich den Eindruck, nein, da nimmt jemand die Sache in die Hand, geht nach vorne und gibt uns allen auch ein Stück weit neue Energie, um nach vorne zu gehen. Ich finde, das tut unserer Kirche sehr gut und insofern komme ich gerade von einem Ereignis her, das mich sehr positiv auch beflügelt hat.
Also eine besondere Situation auch für dich, gleichzeitig auch eine sehr berührende und eine, die dir vielleicht auch in der Situation, die deine Frau ja beschreiben würde, auch nochmal so ein bisschen vielleicht entgegenkommt. Denn wenn es darum geht, in Zukunft vielleicht auch mal in eine neue Lebensphase einzutreten, ist es ja vielleicht auch schön zu sehen, da kommt was nach, was sich engagiert.
Absolut. Und das betrifft jetzt nicht nur ihn, den Dennis, den wir vorhin ordiniert haben, sondern auch, ich habe einen jungen Kollegen, der ist jünger als meine eigenen Kinder, aber das läuft auch ganz prima in der Zusammenarbeit. Und ich habe den Eindruck, dass wir, die Alten, sage ich jetzt mal, dann auch durchaus einen Schritt zurückgehen dürfen und sollen, damit andere Jüngere zum Zuge kommen. Und da ist mein Vertrauen eigentlich ziemlich groß, dass die Kirche weiter ihren Weg machen wird. Leicht ist das alles nicht. In mancherlei Hinsicht beneide ich die junge Generation der Pfarrerinnen und Pfarrer nicht unbedingt. Also ich habe den Eindruck, dass eine Menge Arbeit auf weniger werdende Menschen zukommt. Übrigens sind da die Prädikanten sehr wichtig, weil die ja als Ehrenamtliche die Hauptamtlichen unterstützen. Aber ich nehme auch bei vielen von denen aus der jüngeren Generation wahr, dass sie mit ganz viel Energie und positiver Grundhaltung diese Dinge annehmen. Und das freut mich sehr. Das gilt auch für eure Tochter Charlotte, die ja auf demselben Weg ist, die ich begleiten durfte schon als Kind, auch als Konfirmandin und bei der ich das auch so wahrgenommen habe, als ich bei ihrer Ordination dabei war. Also wir, die Älteren, die Alten, dürfen einfach nicht in diese Unart verfallen zu denken, ja, nach uns kommt gar nichts mehr oder es wird alles nur noch schlimmer oder sowas. Das hielt ich für völlig unangebracht.
Ich habe jetzt eher so spontan das Bild vor mir gehabt, dass wir alle miteinander vernetzt sind und natürlich in diesen beruflichen Ebenen auch nochmal besonders stark. Und das ist jetzt nicht ein Abbruch ist, wenn jemand neu dazukommt, beziehungsweise geht und dann neu dazukommt, sondern dass eben sich organisch am besten, im besten Fall entwickeln kann.
Das ist zu hoffen. Ich sehe da auch an vielen Stellen Ansätze. Es gibt gleichwohl ganz enorme Fragestellungen und auch Probleme, die im Raum stehen. Da will ich gar nicht drum herum reden. Können wir noch im Detail drauf zu sprechen kommen. Aber mir gefällt und imponiert diese Grundhaltung, die ich bei den von mir erwähnten jungen Leuten beobachte und denke, darüber dürfen wir, die Älteren, die jetzt allmählich, wie gesagt, etwas zurücktreten, sehr dankbar sein.
Du bist in deinem Leben sehr viel unterwegs, früher und heute auch noch. Wie ist das für dich, wenn du unterwegs bist, wenn du auf Reisen bist, auf weiteren oder aber auch auf kürzeren, wie meinetwegen jetzt aus Neuss hier nach Bonn? Wo ist da dein Fokus, deine Orientierung?
Also ganz grundsätzlich in meinem Leben würde ich schon mit Überzeugung sagen, ist meine Orientierung gegeben durch meinen christlichen Glauben. Mir ist im Laufe der Jahre die Botschaft der Bibel immer wichtiger geworden. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto unerschöpflicher finde ich den Reichtum, der da für uns bereit liegt. Ich hatte das große Glück, dass ich nach meiner letzten Pfarrstelle an der Nordsee, als ich dann wieder ins Rheinland kam, nach Neuss, in Neuss mit der Aufgabe konfrontiert wurde, 3 Bibelkreise leiten zu dürfen und davon 2 wöchentlich. Das hatte ich so in meinen früheren Stellen nirgendwo gehabt und habe mich dieser Aufgabe gern gestellt und merke, wie mir dieses Buch am Herzen liegt, seine Botschaft, seine Widersprüche, auch die Spannungen darin, die Schwierigkeiten darin und nochmal gesagt, was für ein unerschöpflicher Reichtum darin liegt. Und das ist so etwas, wo ich meinen Fokus immer wieder neu versuche zu justieren in dieser Botschaft. Und das, egal wo, ob ich jetzt von Neuss nach Röttgen gekommen bin wie heute oder, das denke ich mal, darauf spielst du im Hintergrund ja an, dass ich auch manchmal sehr weit weg unterwegs bin. Ich habe in Afrika gelebt und war letztes Jahr 2-mal wieder in meiner, in Anführungsstrichen, 2. Heimat in Ruanda. Das ist für mich ein Kontinuum, das für alle diese Orte gilt und was ich überall hin mitnehme.
So wie ein Kompass?
Ich hoffe, dass es ein Kompass für mich ist. Ich hoffe, dass ich mich nach ihm richte. Ob mir das immer gelingt, das will ich jetzt gar nicht behaupten. Aber mein Versuch und mein Bemühen und meine Absicht gehen in diese Richtung, ja.
Und wenn es dir gelingt, was gewinnst du dadurch?
Ich habe durch diese Botschaft, für die ich als Pfarrer ja auch stehe, die auch meine Berufstätigkeit prägt, ein sehr tiefes Urvertrauen erst einmal gewonnen. Ich glaube sagen zu können, ich weiß mich ganz tief in meinem Herzen gehalten, egal in welcher Lebenssituation, egal was auch kommen mag, was ich nicht alles vorher weiß, ist ja klar, weiß niemand. Aber ich habe immer die Erfahrung machen dürfen, ich werde gehalten, es gibt liebe Menschen, die mich begleiten und ich darf auch vertrauen darauf, dass es schön ist, diese Botschaft zu teilen, weiterzugeben und andere Menschen ja damit vielleicht auch ein Stück weit selber glücklicher zu machen.
Die Freude und das Glück, das Versprechen darauf, lässt uns ja vielleicht auch positiver sein in einer Zeit, in der es viele Dinge gibt, die allen anderen Anlass eigentlich zeigen. Und das zu teilen, stelle ich mir auch immer als wunderbares Verbindungsstück unter den Menschen vor.
Ja.
Bist du, um da noch mal ein bisschen noch mehr nachzufragen, bist du dann auch in einer zukünftigen Vision, wie es mal sein kann, so wie ich das jetzt gerade rausgehört habe, oder ist das so mehr so ganz im Moment?
Ich erhoffe mir das auch für die Zukunft, weil ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, das trägt. Und daraus erwächst meine Hoffnung für die Zukunft, dass das auch weiterhin so sein möge. Nochmal, das ist kein, ich bin nicht im Wolkenkuckucksheim oder sowas. Also ich glaube schon, dass ich ein recht realistischer und geerdeter Mensch bin, der durchaus wahrnimmt, was in dieser Welt alles schlecht läuft, der auch an sich selber durchaus Defizite feststellt, aber mitten in alledem die Erfahrung machen zu dürfen, es geht voran, du wirst gehalten, du wirst getragen und auch wenn manche Wege eher im Zickzack gehen als schnurgerade, das ist für mich ganz wichtig geworden und hat mir ja vielleicht auch ein bisschen Gelassenheit für die Zukunft mitgegeben. Das würde ich als ein Kontinuum in meinem Leben empfinden.
Und deine Vision für dich selbst?
Ich hoffe, dass ich jetzt in der Lebensphase, die vor mir steht, ein ganzes Stück weit den Akzent noch mehr auf mein Privatleben richten kann. Das ist tatsächlich meine Absicht. Unternehmungen mit meiner Frau, Unternehmungen zu und mit Enkelkindern, die alle weit weg wohnen, gemeinsam mit unseren Kindern. Also da verspreche ich mir schon was von. Aber auch was in einem reduzierten und besonders konzentrierten Maß weitere pastorale Tätigkeiten betrifft, erhoffe ich mir auch da neue Erfahrungen. Wollen wir doch mal sehen, was da vielleicht noch wartet. Also da bin ich jetzt positiv gespannt drauf und lasse mich einfach mal gern auf diese neue Lebensphase mit veränderten Prioritäten ein. Mhm.
Wir haben eben schon das Stichwort Ruanda gehört, aber auch Nordfriesland, nee, beziehungsweise Friesland. Ist ja nochmal was anderes.
Oh ja.
Das ist mir völlig klar, Entschuldigung. Aber auch andere Orte sind da ja gefallen, andere Sprachen, die vielleicht auch anderorts gesprochen werden. Was war denn da so vielleicht besonders wichtig für dich? Welche davon?
Ja, so Ruanda steht da schon ganz weit oben, das muss ich sagen. Ich bin im Grunde schon als Schüler in Kontakt mit Ruanda gekommen, weil mein Heimatkirchenkreis in Düsseldorf eine Partnerschaft mit einem Kirchenkreis in Ruanda begründet hat. Mein Vater war daran beteiligt und ich habe das damals, wenn ich zurückrechne, war ich da 16, 17 Jahre alt, mitbekommen und fand das total spannend. Ich hatte irgendwie immer einen Drang hin ins Internationale. Weiß nicht, das ist mir irgendwie inhärent, würde ich mal sagen. Mhm. Ich war in der Schule immer gut in Fremdsprachen. Mhm. Das hat mir dabei sicher geholfen. Alles mathematische, naturwissenschaftliche ist für mich eher schwierig gewesen. Aber der ganze sprachliche Bereich, der hat mich immer sehr fasziniert und interessiert. Und so kam es, dass ich mit 20 Jahren, 1982, an einem Jugendaustausch teilgenommen habe in Ruanda, wie gesagt. 12 ruandische und 12 deutsche Jugendliche, 6 Wochen, den ganzen Sommerferien über beieinander, ein Haus gebaut für einen Landarzt, eine Landarztpraxis, ein Haus, das zur Keimzelle eines Krankenhauses geworden ist, das nach wie vor steht. Ich habe es letztes Jahr noch angeschaut. Ich kann immer noch jedem die Wand zeigen, die ich damals mit einem Freund gemauert habe.
Und sie steht noch.
Sie steht noch. Hat Krieg, Genozid, alles in Ruanda überstanden. Ja, also das ist vielleicht auch so ein bisschen symbolträchtig für mich und ein bisschen tröstlich bei vielem, was in Ruanda ganz, ganz furchtbar war. Ja, und dann war für mich aber nach diesem Jugendcamp zunächst mal mit Ruanda eigentlich wieder Schluss, wobei 2 Jahre später wieder ein Camp stattfand. 1984, diesmal in Deutschland, wieder mit 12 deutschen, 12 ruandischen Jugendlichen. Da war ich wieder mit dabei.
Darf ich da kurz einhaken? Wer hat denn sowas organisiert?
Das waren die Kirchenkreise, die diese Partnerschaft.
Und dein Vater war?
Der war damit beteiligt, der war aber bis dahin nie in Ruanda gewesen. Das war wesentlich später, dass der ein einziges Mal dort war. Also diese Jugendbegegnungen, beide einmal dort, einmal hier, die haben mich schon ganz, ganz tief geprägt. Also ich habe einen Freund dort gewonnen, den ich als einen meiner allerbesten Freunde bezeichne. Wir stellen immer wieder fest, wir sind jetzt, also wenn du von 1982 rechnest, bisher 44 Jahre sind das, glaube ich, sind wir eng befreundet und das hat immer fortgedauert. Und ich habe jetzt gerade vor einer guten Woche seinen ältesten Sohn, mein Patenkind, in Belgien kirchlich getraut. Und also wir haben ganz, ganz enge Verbindungen zusammen. Und das hat mir schon immer viel bedeutet. Und dann war es halt so, als ich am Ende meiner Ausbildung war in Wuppertal, wurde ich angesprochen von einem dort ansässigen Missionswerk, einem Mitarbeiter, Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal, ob ich vielleicht Interesse hätte mit meiner Frau, meiner ersten Frau, wir waren damals junge Familie mit einem Kind, nach Ruanda zu gehen, um dort als Pfarrer zu wirken. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und wir haben uns damals entschlossen, dorthin zu gehen, haben das gemacht. In Ruanda selber kam unser zweites Kind, unsere Tochter, zur Welt. Und haben dann da knapp 3 höchst intensive Jahre verbracht, die für mich in meinem Lebenslauf ja gar keine so lange Distanz beschreiben, aber von der Intensität und von der inhaltlichen Füllung, sage ich mal, ja im Grunde unüberbietbar waren, was den Rest der Zeit betraf. Und
darf ich da auch nochmal einhaken? Das war dann
1991 bis 94.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig, um diese Zeit einzuordnen. Und sofort dazu, aber vielleicht auch, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das bestimmt gerne hören möchten, wie trifft man so eine Entscheidung? Aus dem Bauch raus dahin zu gehen mit einem kleinen Kind? Das war ein Säugling oder ein Kleinkind?
Kleinkind.
Wow. Und im Grunde genommen ja mit einem Auftrag, aber doch mit vielen Fragezeichen, wie so die Umstände sein werden.
Klar. Das schon so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich bin meiner damaligen ersten Frau sehr dankbar, dass sie das mitgemacht hat, obwohl sie noch nie in Ruanda gewesen war bis dahin. Hm. Und wir haben dort gerne gelebt, haben aber auch sofort gemerkt, dass Ruanda ein Land war, das faktisch nach wie vor im Krieg lebte. Also wir hatten damals so erzählt gekriegt, 1990 war eine kriegerische Auseinandersetzung, die war aber im Grunde zu Ende, hieß es immer. Und als wir dann da waren, kriegten wir mit, das stimmte so eigentlich nicht. Mhm. Und wir haben dann in der Summe knapp drei Jahre dort gelebt, in der Krieg und Gewalt immer stärker wurden. Und dann ja ihre komplette Explosion fanden im April 1994, wo dann der Genozid in Ruanda ausbrach, nach dem Tod des Präsidenten durch einen Abschuss seines Flugzeuges. Und dann kamen also 100 Tage, kann man sagen, in Ruanda, die in der Dimension der Gewalt in der Weltgeschichte mehr oder weniger einzigartig sind. Ja, und wir sind geflüchtet, das auch noch getrennt und war ganz schwierig, aber haben dann in Deutschland sind wir wieder gelandet und hatten es in dem Sinne wesentlich besser als viele unserer ruandischen engen Freunde. Und also alleine von meinen vier engsten Mitarbeitern sind zwei damals ermordet worden. Ein weiterer ist nachher ungerechtfertigt ins Gefängnis gesteckt worden und dort gestorben. Und ein einziger Vierter hat überlebt und lebt mittlerweile im Ausland. Also das waren schon sehr, sehr harte Dinge, aber die betrafen uns nicht unmittelbar, die betrafen die Ruanda ganz unmittelbar. Und wir waren im Grunde privilegiert dadurch, dass wir relativ schnell dann doch fliehen konnten und haben uns damals entschlossen, hier in Deutschland zu bleiben, nicht in ein weiteres Land wiederum fürs Missionswerk zu gehen, sondern hier eine Gemeinde zu suchen für eine Pfarrstelle. Und das war dann hier in Bonn-Röttgen von 1994 an bis 2016. Und der Kontakt nach Ruanda ist aber insbesondere für mich nie abgerissen. Im Gegenteil, ich bin immer wieder da gewesen, bin an Friedensinitiativen beteiligt gewesen und habe gerade angesichts dieser furchtbaren Tragik, mit der das Land zu tun hatte und irgendwo ja auch nach wie vor zu tun hat, den Kontakt zu den Menschen, die diese Dinge ja noch viel massiver und unmittelbarer zu verarbeiten hatten als wir, als ungemein bereichernd empfunden und möchte in diesem Sinne auf das, was ich selber dort erlebt habe und auch auf die ganze Folgezeit und die Kontakte nach dort in keinster Form verzichten. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar und wäre auch nie auf die Idee gekommen zu sagen, bleibt mir vom Hals mit Ruanda, das ist ja alles nur ganz furchtbar oder so, sondern ich betrachte es geradezu ein Privileg, dass die Menschen, mit denen wir nach wie vor verbunden sind, sich mir und uns immer noch sehr verbunden wissen und fühlen. Und also zum Beispiel, als ich das zweite Mal geheiratet habe, hat ein ruandischer enger Freund, Präsident meiner Kirche, uns getraut, hier in Röttgen, gemeinsam mit einem deutschen Kollegen. Und das ist nur ein Zeichen dafür, wie eng die Verbindungen sind. Von meinem Patenkind habe ich schon gesprochen. Und da könnten wir noch viele andere Dinge ansprechen, die diese Verbindung nach wie vor, und ich bin sicher für mein ganzes Leben, ganz eng und intensiv erscheinen lassen.
Was für ein Reichtum an Erfahrung im positiven Sinne. Die Menschen, die das durchgemacht haben, dass die heute noch nach vorne gucken können oder hoffentlich wieder nach vorne gucken können. Ist das für dich auch ein Weg, nicht zu verzweifeln?
Absolut, Ja.
Ja.
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich habe so den Eindruck, wir im nach wie vor recht gesättigten Mitteleuropa werfen viel zu schnell die Flinte ins Korn, wenn Dinge mal nicht so funktionieren, wie wir das für normal halten würden. Mhm. Da können viele Leute aus Afrika eigentlich nur milde drüber lächeln, weil die mit ganz anderen Schwierigkeiten konfrontiert sind und erstaunlicherweise viel weniger als wir das Glas immer nur halb voll finden, sondern immer sagen, da ist doch noch eine ganze Menge drin sozusagen und da machen wir jetzt was draus. Also Ruanda hat, kann man insgesamt sagen, schon einen bemerkenswerten Weg hinter sich seit 1994 und trotz der Dinge, die dort, sei es manifest, sei es im Hintergrund, immer noch auch durchaus problematisch sind, finde ich wirklich eine Menge Bewunderung für das ruandische Volk, das sich nach dieser absoluten Katastrophe neu auf den Weg gemacht hat. Und ich finde, davon können wir eine Menge lernen. Also wir, gerade in Deutschland, haben ja schon die Angewohnheit, immer so die Haare in der Suppe zu sehen und darüber, ich sag mal, die Suppe zu vergessen, ja. Und das ist etwas, was mir auch ganz wichtig geworden ist. Und ich hoffe, dass ich in der Lage bin, das dann auch zur Anwendung zu bringen, wenn ich hier und jetzt mit Schwierigkeiten konfrontiert bin. Dass ich dann einfach immer wieder daran denke, Leute, es gibt Menschen in anderen Gegenden der Welt, die sind mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Da sollten wir mal ganz, ganz vorsichtig sein, uns allzu stark zu beschweren. Übrigens an der Stelle wiederum die Parallele zur biblischen Zeit, wenn man an die Geschichte des Volkes Israel denkt, zum Beispiel an die Geschichte der ersten Christenheit, die wirklich unter ständiger Bedrohung von Leib und Leben ihren Alltag gestalten mussten und das geschafft haben und auch Gottes Begleitung in alledem gespürt haben, dann glaube ich, haben wir allen Anlass, uns mal daran zu orientieren, statt so viel rumzumäkeln, wie ich das bei uns häufig meine, feststellen zu können.
Hm. Ja, ein weiterer wichtiger Ort war ja dann deine Station hier in Bonn, in dem Ortsteil Röttgen, das für eine lange, lange Zeit von 94 bis 2016. Ich kann mich gut daran erinnern, 94 bin ich ungefähr auch hierher gekommen und war aber, ja, hatte da blinde Flecken und ich weiß nicht, wie das für dich war. Ich kann mich aber daran erinnern, dass es in dieser Zeit auch eine dramatische Geschichte in der evangelischen Kirchengemeinde gab mit dem Pfarrer, der zuvor hier war. Und ich will das jetzt gar nicht groß ausbreiten, aber das hatte eine Folge aus meiner Beobachtung des Misstrauens gegenüber der Kirche. Wie war das für dich, als du als junger Pfarrer aus dieser wirklich extremen Situation aus Afrika hierher kommend in diesen Ortsteil, in dem man eigentlich gedacht hat, boah, bloß hinweg mit denen so ungefähr, ob man dem wohl trauen kann?
Habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so empfunden. Die Geschichte ist mir natürlich bekannt geworden. Also mein Vorgänger ist als inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit, der DDR, enttarnt worden. Und das war ein durchaus für viele Menschen ein unheimlicher Knacks im Vertrauen zu ihm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht den Eindruck, dass das auf die gesamte Kirche oder auf mich als Person quasi übertragen wurde. Ich dachte, manchmal vielleicht war es für die Leute gar nicht so verkehrt, dass da ein Neuer kam, der buchstäblich vom anderen Stern kam. Ja. Also der nichts zu tun hatte mit der deutsch-deutschen Problematik, der nicht aus der DDR meinetwegen kam. Und mir ist überhaupt keine ich bin gar nicht in denselben Sack gesteckt worden wie mein Vorgänger, sondern habe eine Menge Vertrauen sofort entgegengebracht bekommen und die Leute haben sich damals neu auf den Weg gemacht. Also ich kann überhaupt nicht behaupten, jetzt hier in Sippenhaft genommen worden zu sein, ganz und gar nicht, und hatte einen guten Einstieg hier und habe auch das gemeindliche Binnenverhältnis der Leute zueinander je länger, desto mehr doch auch als gut wahrgenommen und wir haben uns gut gemeinsam auf den Weg gemacht. Mhm. Ja.
Würdest du sagen, es gibt sowas wie Resilienz im Glauben?
Ja, das gibt es. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube nochmal, wenn wir uns daran orientieren, dass wir mitten in Schwierigkeiten doch immer irgendwo auch merken, wir kommen voran und wir werden gehalten, wir werden getragen, dann kann sich diese Resilienz, ich habe ja auch vom Urvertrauen eingangs gesprochen, einstellen. Und ich wünsche das für mich persönlich, dass ich das haben und behalten möge. Und ich wünsche es auch der gesamten Kirche. Ja.
Und da sind natürlich auch die Menschen mit gemeint. Nicht die Menschen, die diese Kirche ausmachen.
Kirche sind Menschen.
Und nicht die, genau.
Damit meine ich keine Gebäude.
Nee, das ist natürlich sowieso. Ja. Genau, die Strukturen, ganz genau. Ja, welche Orte sind denn noch für dich wichtig? Vielleicht so ganz spontan, wenn ich an dich denke, muss ich immer an die Kirche in Düsseldorf in der Nähe der Königsallee denken. Da waren wir mal, die ist ja heute, glaube ich, so eine Stadt-City-Kirche, ein ganz spannendes Thema eigentlich. Ja. Wie stehst du dazu?
Du meinst die Johanneskirche im Stadtzentrum in Düsseldorf, ja. Nach dem Lutherplatz. Dort bin ich groß geworden sozusagen und mein Vater war dort lange Jahre Pfarrer, meine Mutter war dort in späterer Zeit lange Jahre Presbyterin und ehrenamtlich tätig im Kirchencafé. Und das ist für mich natürlich auch ein Stück Heimat, dem ich jetzt rein geografisch wieder näher gerückt bin, seit ich in Neuss bin. Meine Frau Ute und ich waren in den letzten Jahren mehrfach in der Johanneskirche zu verschiedenen Veranstaltungen unterschiedlicher Art. Was ich mit der Johanneskirche als Gebäude ganz maßgeblich verbinde, ist der Kirchenchor, die Kantorei, die dort seit Menschengedenken, hätte ich fast gesagt, probt und ihre Konzerte gibt. Und dort war ich Mitglied oder ich war schon im Kinderchor dort bei Almut Rössler, der dortigen Kirchenmusikerin über lange Jahre. Die hat mir sogar mal ein paar Jahre Klavierunterricht gegeben, das war allerdings nicht von keinem großen Erfolg gekrönt, ich hatte dann keine Lust mehr zu üben und habe das sein gelassen, was ich nachher etwas bedauert habe, so war es nun mal. Und im Chor bei ihr bin ich allerdings dann gerne gewesen, hatte da auch ganz viele Freundinnen und Freunde, ganz so große Clique, wir waren damals in einem Chor, der hatte vielleicht 100 Leute und ich würde mal sagen ein Drittel davon war 18 Jahre und jünger eine Weile oder so eine riesig große Menge Jugendliche da drin. Und das hat mich geprägt, einerseits natürlich der Gemeinschaft wegen, andererseits aber auch, weil ich da an den Glauben durch Musik herangeführt worden bin, was so mehr und mehr unterschwellig für mich eine ganz entscheidende Bedeutung gewonnen hat. Also viele Bibeltexte sind für mich von vornherein mit Melodien verbunden und das habe ich dieser Zeit zu verdanken und Almut Rössler als Mensch und Chorleiterin hat mich ganz massiv geprägt, kann ich sagen. Und wir haben Chorfahrten gemacht und so weiter, also war eine tolle Zeit. Und nachher im Studium haben meine Kollegen immer so scherzhaft zu mir gesagt, wenn du im Examen gefragt wirst nach dem Bibelvers, dann singst du denen was vor. Ja, weil durch Musik nisten sich Worte ja ganz anders in einem Menschen ein, als wenn man sie lediglich gesprochen hört oder selber spricht. Und das habe ich erfahren dürfen. Und das hat mit der Johanneskirche ganz massiv zu tun, weil da hat sich das alles abgespielt. Ne? Mhm. Und wir haben dort Karnevalsfeten gemacht und was weiß ich, wir waren da wirklich ständig. Soweit zu dieser Kirche. Dann gibt's in Düsseldorf eine weitere Kirche, der ich auch sehr eng verbunden bin. Das ist die Neanderkirche in der Bolkerstraße, in der Altstadt. Dort bin ich konfirmiert worden durch meinen eigenen Vater. Und dort haben wir Jugendgottesdienste in so einem Team immer wieder gefeiert mit Oskar Gottlieb Larr, dem Kirchenmusiker, der dort war. Also eine Kirchengemeinde zu haben mit Almut Rössler und Oskar Gottlieb Larr als Kirchenmusiker, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind beides Leute von internationalem Renommee gewesen. Und ich habe es im Nachhinein so allmählich erfasst, wie privilegiert wir da waren und ich persönlich da war, dass ich das so miterleben durfte. Mit Oskar Blah war ich beim Kirchentag, habe da mit ihm Ensemble gesungen und habe an dem Tag, wo ich meinen ersten Gottesdienst gehalten habe, als Praktikant in Düsseldorf-Rath, habe ich abends in der Neanderkirche denselben Gottesdienst nochmal gehalten. Also insofern hat diese Kirche auch mit meinen pastoralen Anfängen, sage ich mal, eine Menge zu tun. Also ich bin dieser Gemeinde von damals her und diesen beiden Lokalitäten eng verbunden.
Würdest du die Erfahrung als besondere Nähe bezeichnen, die du da mitgenommen hast für dein Leben? Also die Gemeinschaft zu fühlen regelrecht, die Musik hat dich so spürbar werden lassen, das, was dort gesagt wurde eigentlich. Also die Worte wurden spürbar. Diese Nähe, ist es das, was Glauben möglich macht?
Zumindest hat es mir den Zugang zum Glauben wahrscheinlich sehr stark erleichtert und ihm eine bestimmte Prägung verliehen. Mhm. Es macht schon einen Unterschied, ob man, was weiß ich, so ein Bibelvers wie denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit wie des Feldes Blumen einfach so gesagt kriegt oder ob man den zweiten Satz des Brahms-Requiems hört, der diese Worte vertont hat. Ja, das war schon ganz eindringlich. Was bei der Johanneskirche noch hinzukommt, das habe ich vorhin vergessen, dort habe ich jahrelang das gemacht, was man Kindergottesdiensthelfer nannte. Heute sind das die Teamerinnen und Teamer. Ja, und das ist schon so in elementarisierter Form, so ein bisschen pastorale Tätigkeit, Kindern die biblischen Geschichten zu erzählen, und das muss man so machen, dass es für Kinder plausibel wird. Das ist eine hohe Anforderung, und da bin ich damals auch so ein Stück weit reingewachsen, und das war auch sicherlich ein Grund, der bis zu meiner Berufswahl geführt hat.
Wie wichtig ist es für dich, dass das von Menschen kommt? Und nicht, ich grenze das jetzt mal ab, soziale Medien zum Beispiel.
Ich glaube, dass menschliche Kontakte immer viel authentischer sind als lediglich Kontakte durch irgendwelche Medien. Also hinter Medien stehen auch Menschen, das ist mir schon klar. Aber der unmittelbare, wir würden heute sagen analoge Kontakt im Unterschied zum digitalen Kontakt, ist für mich letzten Endes nicht ersetzbar. Ja. Letzten Endes ist es so, natürlich kann ich auch durch ein Medium, wir bewegen uns hier gerade in einer Aufzeichnung für ein Medium, und ich hoffe natürlich, dass das seinen Effekt haben wird, da kann man auch eine Menge mitnehmen, ganz klar. Aber das Unmittelbare, sich in die Augen schauen, auch sich in den Arm nehmen und was weiß ich, das kann man eben nicht mit einem Medium, und dafür ist der physische, unmittelbare, menschliche Kontakt unverzichtbar. Mhm. Und ich denke mal, in diesem Sinne wird das nie unbedeutend werden, dass Menschen so miteinander umgehen, und wo es nur noch über irgendwelche Medien läuft, da befürchte ich, dass doch eine Leerstelle bleibt, die gefüllt werden muss, damit das Ganze erfüllend wird.
So viele Orte hatten wir schon, aber da ist bestimmt noch einiges. Mich würde jetzt interessieren, machst du auch mal Pause? Ich höre da so viel Aktivität.
Ich würde noch einen Ort erwähnen wollen, das ist Sande in Friesland.
Ja, gerne.
Aus Röttgen bin ich mit meiner Frau Ute nach Sande in Friesland gegangen, und wir wollten mal gemeinsam an einem Ort anfangen. Wir waren beide das zweite Mal verheiratet, und irgendwie war die Entwicklung immer so ein bisschen ungleichzeitig. Also ich war schon in Röttgen, sie kam dazu und so. Wir wollten mal gemeinsam an einem Ort anfangen, das haben wir in Sande erleben dürfen. Haben dort ganz liebe Menschen kennengelernt, Freunde gefunden und trotzdem aus verschiedenen Gründen gedacht, da wollen wir dann doch nicht bleiben. Und ich habe mich dann noch einmal wegbeworben und war am Ende froh, in Neuss gewählt worden zu sein, weil ich da schon ein Alter hatte, wo das gar nicht mehr so leicht war, gewählt zu werden. Ich bin noch ein paar Mal nicht gewählt worden. Auch diese Erfahrung habe ich da mal machen müssen, was aber vielleicht ja auch ganz gesund war. Und ich möchte aber Sande nicht in Vergessenheit geraten lassen, nur weil es eine etwas kürzere Phase war. Und jetzt, wie gesagt, Neuss. Mache ich auch mal Pause? Natürlich mache ich auch mal Pause.
Ich hätte das jetzt echt nicht unbedingt nur mit Sande verbunden, aber das schöne Friesland, das lädt ja vielleicht auch mal zur Pause ein.
Ja, das stimmt schon. Haben wir auch gemacht. Wir sind auch mal auf die Insel Spiekeroog hochgefahren oder was weiß ich. Also so Sachen haben wir natürlich auch gemacht. Nochmal zum Stichwort Pause. Ja, gibt es. Wir sind dort oben viel spazieren gegangen mit unserer Hündin, die wir damals hatten. Das war auch so. Jetzt, wenn ich jetzt Pause mache, dann auch deswegen, weil ich gerne meinem Hobby, dem Singen, nachgehe. Das hat mit der Kirche in dem Moment nichts zu tun. Ich singe in einem Chor in Köln. völlig anderes Pflaster, wenn man so will. Und das tue ich gern. Und ich hoffe, dass ich gemeinsam mit meiner Frau zukünftig noch viel mehr Zeit dazu finden werde, Freizeitaktivitäten zu machen, auch mal zu reisen. Das ist schon ein Problem im Fahrberuf, dass man selten einfach mal so natürliche Freizeit hat. Mhm. Also häufig sind wir gefordert zu arbeiten, wenn andere Leute Freizeit haben. Die Wochenenden sind da sowieso zu nennen und viele Feiertage sind nun mal kirchliche Feiertage. Wir sagen ja manchmal so ein bisschen lakonisch, und die liebsten Feiertage sind uns die katholischen. Da haben wir dienstlich nichts zu tun und können aber wirklich selber was machen. Aber insgesamt kommt dieser Aspekt schon eher etwas zu kurz. Und das erhoffe ich mir in Zukunft natürlich verstärkt. Und das ist einer der Gründe, warum ich jetzt auch mich auf den Ruhestand freue. Hm.
Ja, in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich da auch eine Erinnerung im Kopf gehabt, die durchaus an Freizeit erinnert, aber gleichzeitig auch an das Thema, in welchen Welten bin ich denn gerade unterwegs, beruflich oder privat? Und da hätte ich mal die Frage, Jörg, wie hältst du es mit dem Karneval?
Hier in Röttgen habe ich ja gerne den Karneval immer mitgefeiert. Wir haben ja immer teilgenommen mit meinem Gospelchor, den ich hier gegründet und geleitet hatte, Tom's Glory Singers, an dem hiesigen lokalen Karnevalszug. Jedes Jahr ein neues Motto, in der Regel auch ein neues Motto-Lied, Verkleidungen, und dann haben wir Kamelle gepackt. Also das war ja wirklich gut organisiert und da haben wir die geschmissen und ich musste immer aufpassen, dass ich am Ende noch ein paar Strüsse übrig hatte, wenn ein paar Damen aus meinem Seniorenkreis kamen, die hätte ich nicht enttäuschen dürfen und sagen, leider schon alles weg. Also das hat natürlich auch unheimlich Spaß gemacht.
Die Maikönigin war
ja,
das auch.
Ja, zum Beispiel die und andere.
Schön.
Habe ich sehr gerne gefeiert an der Stelle. Jetzt in Neuss bin ich da nicht sehr aktiv an dieser Stelle. Grundsätzlich finde ich den Karneval eine sehr schöne Sache. Dann, wenn er Kreativität freisetzt, sage ich mal. Also ich kann nicht viel anfangen mit Feierlichkeiten, wo man sich nur die Kante gibt und dann irgendwie völlig stoned in der Ecke liegt. Das finde ich ist nicht der Sinn der Sache. Aber Karneval kann ja etwas sehr Kreatives sein, auch dieses herrschaftskritische Moment, wo es denn durchkommt, wo es nicht so verspießert ist, wie man das manchmal auch erlebt. Dann finde ich gerade, der Karneval hat ein enormes Potenzial, um in unserer Gesellschaft wichtige Dinge zur Sprache zu bringen. Also ich habe schon jedes Jahr immer mich sehr interessiert für die Karnevalswagen von Jacques Tilly in Düsseldorf zum Beispiel. Ist ja mittlerweile auch fast ungewollt bekannt geworden, ja, in ganz Deutschland. Wir haben in Neuss auch Karneval, aber nicht so stark. Was da ganz stark dominiert, ist das Schützenfest. Mhm. Neuss ist die Schützenstadt, fast weltweit. Mhm. Und ich gestehe, dass das für mich eine Welt ist, mit der ich nicht viel anfangen kann. Mhm. Mhm. Lassen wir es mal auf sich beruhen. Ja. Ich möchte das gar nicht groß begründen. Ist nicht meine Welt. Demgegenüber finde ich den Karneval eine sehr kreative Angelegenheit, wenn es denn daraufhin zugespitzt wird.
Genau, damit habe ich dich eigentlich auch nur in Assoziation gebracht. Also deine rheinischen Wurzeln waren deutlich zu sehen. Auch die Freude eben an dem, ich will mal sagen, Überziehen einer Rolle.
Ja.
Und da wäre so meine Frage, was war denn da dein Lieblingskostüm?
Oh, was war mein Lieblingskostüm? Das muss ich mir echt überlegen. Das ist gar nicht so einfach. Ich musste die gerade in Gedanken nochmal durch und das fällt mir jetzt gar nicht so leicht, das genau zu beschreiben. Ich glaube, ich habe da kein Lieblingskostüm. Also wir haben alles Mögliche gemacht. Wir waren als Chinesen unterwegs, wir waren als Araber unterwegs, als Afrikaner unterwegs, wir waren als Hühner unterwegs, wir waren als Kürbisse, also ja, die das Bier verkaufen, ja, unterwegs, und das hat irgendwie alles riesen Spaß gemacht. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass ich ein Lieblingskostüm hätte.
Mhm. Nee. Okay. Und wie ist das für dich dann, in eine andere Rolle zu schlüpfen? Also zu sagen, ich bin jetzt mal der Chinese oder der Kürbis.
Es hat Spaß gemacht und es hat dann auch seine Zeit. Das ist dann auch irgendwann vorbei und dann ist gut. Aber wie gesagt, es hat großen Spaß gemacht. Hatte auch häufig mit Liedern zu tun, und die wir dazu gesungen haben als Chor. Und ja, das waren so kleine Projekte, die wir hatten, und die haben die Stimmung gehoben, und dann war es aber auch danach wieder gut, und da haben wir uns neuen Herausforderungen zugewandt.
Du sprichst jetzt gerade in der Wir-Form, also da siehst du dich auch eben in dieser Gemeinschaft, genau. die da unterwegs war und die das Brauchtum hier mit gefeiert genau. hat und dann eben da zusätzliche Aktivitäten entfalten konnte. Ja. Was hat das denn vielleicht so an Parallele mit der Situation, im Beruf zu sein oder auch mal privat zu sein, zu tun?
Ich verspüre im Beruf jetzt nicht so sehr den Aspekt, dass, also etwa wenn ich mir ein Talar überziehe, ich also total in eine andere Rolle schlüpfe. Ein Stück weit stimmt das, und dass ich da eine bestimmte Funktion, ich würde mal eher von Funktion als von Rolle sprechen, einnehme, das ist mir bewusst. Wenn ich eine Bestattung habe und ich laufe im Talar auf dem Friedhof rum, dann wird von mir auch ein Stück weit etwas erwartet, ein Stück Stabilität, und ich stehe für eine bestimmte Botschaft und so. Das habe ich gerade in den letzten Tagen auch mehrfach erlebt, weil ich mehrere Beerdigungen hatte. Und natürlich ist es dann etwas anderes, wenn ich das Gewand wieder ablege und dann wieder der Jörg bin, sage ich jetzt mal. Aber auf der einen Seite würde ich mal sagen, ich hoffe, dass ich, auch wenn ich der Jörg bin, irgendwo immer auch als Pfarrer identifizierbar und auch ansprechbar bin. Und umgekehrt hoffe ich, dass, wenn ich das Gewand trage, ich nicht auf einmal ein völlig anderer werde, sondern dass sich das, was mich menschlich ausmacht und meinen Charakter ausmacht, da in gewisser Form auch zum Tragen bringe. Ja? Ich finde es problematisch, wenn man den Eindruck hat, jemand wird, nur weil er ein Gewand anlegt, ein völlig anderer Mensch. Und ist kaum noch wiedererkennbar als der, den man ansonsten kennt. Ein Stück weit verschieben sich die Schwerpunkte, jawohl, aber ich hoffe, dass ich an den verschiedenen Orten, in den verschiedenen Funktionen, die mein Leben ausmachen, doch auch immer mit mir identisch bin.
Oder vielleicht auch authentisch.
Authentisch.
Ne? Authentisch genau. zu sein, ja. Ja, ich denke mir, das ist nicht so leicht, wenn man auch daran denkt, wie schwierig Situationen im beruflichen Leben sein können, und dass da vielleicht auch mal der Wunsch ist, oh, ich will auch mal ganz bei mir sein. Also auch im Sinne einer Selbstfürsorge.
Na klar. Zum Beispiel Folgendes. Ich habe es immer abgelehnt, meine Kinder zu taufen. Ich habe keins meiner Kinder getauft. Bei der Taufe wollte ich der Taufvater sein. Ich habe meinen Sohn getraut, da war es anders, und meine Kinder habe ich auch konfirmiert. Gut, die waren in meinen Konfirmandengruppen. Aber ich würde zum Beispiel kategorisch ablehnen, einen engen Verwandten, also aus meinem engsten Umfeld, zu bestatten. Das könnte ich nicht. In dem Moment bin ich der trauernde Sohn oder was weiß ich. Ich hoffe, wir bleiben da schwere Schicksalsschläge erspart. Ich hoffe, dass mir das nie mit meiner Frau oder meinen Ängsten, meinen Kindern oder so gehen wird. Aber das ist zum Beispiel für mich eine ganz klare Grenze. Ich bin einmal von einem Onkel von mir gebeten worden, oder zweimal sogar mittlerweile, also einem Onkel und einmal einem Patenonkel gebeten worden, sie zu bestatten, und kann bei beiden sagen, die standen mir nicht so nahe, dass ich das nicht hätte tun können. Hier und da habe ich enge Freunde, Freundinnen bestattet und musste mich wahnsinnig zusammennehmen. Ja, das kann schon mal so sein, dass man auch den Wunsch hätte, ja, jetzt wärst du vielleicht lieber nur auf der Seite derer, die da mit trauern und feiern dürfen. Wenn du dann gefragt wirst, das zu machen, sagst du natürlich auch nicht nein so schnell. Aber da muss man genau so ein bisschen versuchen zu taxieren, was kann ich mir zumuten, wo kann ich meinen Dienst einbringen und wo ist aber auch eine Grenze. Also bei meinen beiden Eltern war ganz klar, das hätte ich nicht gekonnt. Mhm. Ja, und dann habe ich es auch nicht gemacht.
Welche Gaben, welche Talente hast du, um mit diesen schwierigen Situationen, die manchmal ja sehr freudig sein können, aber auch eben sehr belastend, sehr traurig. Denk da auch zum Beispiel an deine Erfahrung in der Notfallseelsorge. Welche Gaben oder Talente hast du an dir entdeckt, um gut mit dir und anderen in solchen Situationen umzugehen?
Also ich glaube, ich kann schon relativ gut von Situation zu Situation umschalten. Stichwort Notfallseelsorge, da gab es tatsächlich Situationen, die haben mich auch in der akuten Lage enorm belastet. Und dann musste ich nachher, was weiß ich, mich wieder ins Auto setzen und nach Hause fahren. Und dann ist es in der Regel tatsächlich so, dass ich das dann auch ein Stück weit ablegen kann und dann auch wieder schlafen kann, nachts zum Beispiel. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich selbst bei ganz schwierigen persönlichen Situationen in der Regel meinen Schlaf hatte. Also auch was, also in Ruanda habe ich bei manchen Nächten akut wachgelegen, das stimmt. Und das möchte ich manches nicht nochmal erleben müssen in meinem Leben. Aber als es dann darum ging, im Nachhinein diese Dinge zu verarbeiten, hat es mich zum Glück so gut wie nie bis in meine Träume verfolgt. Das kann man ja nicht steuern. Entweder einem ist das geschenkt oder eben nicht. Ja? Und man kann das nicht herbeizaubern. Und da bin ich froh, dass ich so einen Szenenwechsel relativ gut in meinem Leben hinbekomme. In meinem Beruf ist es so, dass ich teilweise wirklich von jetzt auf gleich völlig unterschiedliche Situationen habe und umschalten muss. Das muss gar nicht immer hochdramatisch sein, aber das sind völlig unterschiedliche Dinge. Da mache ich meinetwegen einen Trauerbesuch, direkt danach muss ich Verwaltung machen und danach habe ich Konfi. Ja? Ich habe mehrere Vikare und Vikarinnen gehabt und Praktikanten und Praktikantinnen. Ich erinnere mich an eine Praktikantin, die hat mal einen Tag mit mir gemacht, das waren dann vielleicht ja mal so 8 Stunden am Stück. Die war danach fix und fertig. Weil dieses ständige Umschalten von Situation zu Situation, obwohl sie gar nichts machen muss, sie musste quasi nur dabei sein und beobachten. Aber das hat sie dermaßen angefasst, diese ständigen Tapetenwechsel, dass sie am Ende dieses Arbeitstages wirklich platt war und sich ernsthaft die Frage stellte, kann ich morgen eigentlich wiederkommen? Oder muss ich jetzt erstmal eine Pause einlegen? Ja, und da bin ich froh, dass mir das vielleicht auch von Anfang an mit der Berufstätigkeit irgendwo klar war, du musst umschalten können. Und das gelingt mir in aller Regel gut. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft und ein wichtiges Geschenk, so möchte ich sagen, weil ich nicht wüsste, wie ich das methodisch herstellen kann, das nötig ist, um gewisse Herausforderungen gerade in meinem Beruf zu bewältigen. Der Beruf hat seinen großen Reiz, nicht zuletzt darin, dass er quasi die gesamte Palette des Lebens umfasst. Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, von Säugling bis zum Greis, von was weiß ich, Inländer, Ausländer, alle Leute, soziale Gruppen, ganz unterschiedlich. Das ist toll, man hat das pralle Leben vor sich. Aber auf der anderen Seite eben auch der ständige Wechsel zwischen allem und teilweise unangekündigt. Nicht alles bei uns kann man nur abarbeiten, an der Schnur gezogen, wie man sich das geplant hat, sondern da kommen eben auch Dinge ganz spontan auf einen zu. Und ich bin froh, dass ich irgendwie von Anfang an in der Lage war, diese Vielfalt und den ständigen Wechsel der Situationen zu bewältigen. Mhm. In aller Regel. Es gibt ein paar Ausnahmen. Da war ich auch mal fix und fertig. Ich musste einmal eine Todesnachricht von einem jungen Mann nacheinander, weil sie alle nicht zusammen waren. Die waren alle an verschiedenen Orten. Erst seinen Bruder, dann dem Vater, dann der Mutter und zum Schluss der Freundin überbringen. Nach der Aktion, da konntest du mich in die Tonne packen. Da war ich dann auch wirklich zu nichts mehr fähig an dem Tag. Da habe ich alles, was danach kam, abgesagt. Und musste wirklich gucken, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann gemacht habe, aber ich konnte nicht weiterarbeiten. Mhm. Das ist ja mir schon in Erinnerung. Also das war extrem. Mhm. Ja. Mhm. Aber in der Regel war es schon so, dass ich nicht nach jeder etwas schwierigeren Sache erstmal, was weiß ich, einen halben Tag Pause gebraucht habe. Das wäre in dem Beruf auch schwierig. Das kann man sich einfach nicht immer erlauben.
Mhm. Mhm. Ich höre da eine große Belastbarkeit aus dir sprechen, die also immer wieder dich aufnehmen lässt, auch solche Sachen. Und gleichzeitig frage ich mich, ob das nur geht, wenn man eine Berufung spürt, eine Berufung, genau das zu tun, was du jetzt beschrieben hast als Pfarrer?
Ich würde es so formulieren, ich fühle mich in alledem, wie ich das jetzt schon mehrfach genannt habe, gehalten und getragen von Gott. Und unter dieser Voraussetzung glaube ich, das ist so die unausgesprochene Konstante, die mitläuft in alledem. Und ohne das würde es nicht gehen. Aber da bin ich Gott sei Dank auch nie total irre dran geworden. Also die Ereignisse in Ruanda, aber auch ein paar private Ereignisse oder Ereignisse mit engen Angehörigen und Freunden haben mich schon auch mal so an bestimmte Grenzen geführt. Und ich bin dann doch froh, dass ich immer wieder den Eindruck hatte, ich konnte mich zusammennehmen und es ging dann auch weiter. Und nicht nur, weil ich das jetzt mit Augen zu und durch mir abgerungen hätte, erzwungen hätte, sondern weil mir irgendwie tatsächlich auch die Kraft dazu geschenkt worden ist.
Mhm. Ja. So hast du es ja auch mal sehr schön formuliert, als du damals den Abschlussgottesdienst hier gefeiert hast, dass die Gaben dir geschenkt wurden und du sie angenommen hast, voller Dankbarkeit, und diesen Weg dann eben auch positiv gehen konntest, wie du ja hier wunderschön darstellst.
Ja.
Ja. Hm. Ja, mit deinem Wissen und deiner Erfahrung heute, was würdest du denn jungen Kollegen und Kolleginnen mitgeben?
Also, ich würde jedem und jeder raten, das klingt jetzt so altbacken und so gar nicht sehr pfiffig. Ich würde sagen, lies die Heilige Schrift. Ja, also nicht einfach von vorne bis hinten stur durch, das meine ich so nicht, aber speis dich immer wieder aus der Quelle unseres Glaubens, so könnte ich sagen. Und ich glaube, da ist immens viel an Schatz drin, das zu heben sich lohnt und das mich zumindest immer wieder neu auch überrascht hat. Kleinste Elemente in Texten, die ich eigentlich auswendig seit langem kenne, und auf einmal wird mir ein Aspekt deutlich, den ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. So Sachen gibt es auch. Und deswegen, das ist tatsächlich etwas, was mir zunehmend sogar wichtig geworden ist. Und ja, das hat auch mit meinem Eintritt im Ruhestand nichts zu tun. Ich wünsche mir das auch für die Zukunft weiterhin. Dann würde ich jedem empfehlen, versuch dich ein Stück weit gut zu organisieren, aber halte dir auch immer Freiräume, natürlich für dich selbst, ganz klar, aber auch für Ungeplantes im Beruf. Der Pfarrberuf lässt sich nicht an der Schnur gezogen von morgens bis abends durchtakten, durchstrukturieren. Und das finde ich ganz besonders wichtig. Und hab dein Ohr immer an den Leuten, so gut du kannst. Sei mit Menschen in Kontakt. Also die zwei Kontakte sind wichtig. Der eine ist zur Quelle des Glaubens, zur Bibel, und der andere ist zu den Menschen, mit denen du zu tun hast. Diese beiden Ohren gewissermaßen sollst du immer offen halten. Und nicht nur die Ohren, auch das Herz für beides.
Vielen Dank, lieber Jörg. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, das du uns hier mitgegeben hast. Trotzdem vielleicht noch so der Gedanke, gibt es noch eine Frage, die ich dir unbedingt stellen sollte?
Eigentlich nicht. Wenn sie dir nicht eingefallen ist, muss sie mir jetzt auch nicht an deiner Stelle einfallen.
Ja, natürlich. Also mir ist es nochmal wichtig zu sagen, dass dieser Ort hier für mich durch dich eine besondere Prägung erhalten hat, die ich sehr, sehr schätze und für die ich auch sehr dankbar bin. Und insofern ist es mir eine große Freude, dass du heute hier bei uns warst. In diesem Sinne, auf bald!
Vielen Dank. Ich danke dir nochmal für die Einladung und es war auch für mich sehr schön, hier bei dir zu sein.
Das war unsere Sendung mit Jörg Zimmermann. Danke fürs Zuhören. Freut euch auf die nächste Sendung mit Jutta Knoll, deutsche Meisterin der Biersommeliers. Wie immer am letzten Freitag im Monat, das ist nächstes Mal am 28. August. Schlagsahne mit Biss. Einfach das Leben. Einfach mal machen.